Hallo ihr Lieben, Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Zuckerfrei-Podcast mit wirklich ganz viel geistiger Nahrung, geistiger zuckerfreie Nahrung, ganz vielen Tools, ganz viel Hacks, ganz viel Psychologie, ganz viel, oh, wirklich von allem, was dich nährt auf bester Weise für alles an Gedanken, die dir dazu helfen, dich zuckerfrei zu ernähren, dich gesünder zu ernähren, den Geist zu öffnen und ja, die Dinge umzusetzen, die du möchtest. Und ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin Leandra, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin und ich bin Sprecherin. Und ich war jahrelang so addicted zu Industriezucker. Und am Anfang war es, glaube ich, wie bei ganz vielen so, ah, da war ja was und ich will mich gesünder ernähren und Zucker macht ungesund und Zucker macht krank und vielleicht sogar dick. Und das war bei mir auch so. Aber der wirkliche Gamechanger ist eigentlich, was mit deinem Geist passiert. Der wirkliche Gamechanger ist, wie krass du wirklich an dich angebunden bist. Wie krass auch deine Intuitionsfähigkeit funktioniert. Wie krass dein Scharfsinn funktioniert. Weil am Ende ist Zucker wirklich, kann man nicht anders sagen, eine Art Lahmlegungsdroge. Etwas, was Entzündungen in unserem Körper macht. Etwas, was uns verschleiert. Und ja, wir wundern uns ganz oft, dass es uns nicht so gut geht, wir irgendwie Krisen haben oder uns immer gewisse Partner auswählen oder ja, wir wundern uns manchmal über ganz viele Dinge im Leben und das eine ist die geistige Nahrung, das heißt das Reinlassen von guten Gedanken, guten Menschen, guten Impulsen und das andere ist aber, welches Benzin wir haben, damit wir überhaupt das alles aufnehmen können und es ist wirklich unfassbar, was für einen Mehrwert oder was für eine Auswirkung es auf uns hat, wenn wir keinen Industriezucker mehr zu uns nehmen, uns wirklich mit gesunden Nahrungsmitteln ernähren, süßen beispielsweise mit Datteln und das ist wirklich so ein Gamechanger und ja, darum geht es hier in diesem Podcast, um ganz viele Strategien für deinen Geist, um ganz viele tolle Menschen, die ich hier einlade, die darüber sprechen, wie man sich selber justiert, wie man sich selber feintunet, wie man sich selber lenkt und sich selber führen kann. Und ich freue mich so sehr. Heute ist ein Podcast-Interview mit einer wirklich, wirklich megamäßigen Frau. Kann ich nicht anders sagen. Ich beschreibe sie dir mal, weil sie ist wirklich, ich bin so sicher, du kennst sie mit Sicherheit. Also sie ist Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie hat einen ultra erfolgreichen Podcast, den ich dir total empfehle und auch in den Shownotes verlinke, weil ich habe ein richtiges Suchtpotenzial mit diesem Podcast jetzt schon bekommen. Sie ist unglaublich, ja, schön von innen, von außen. Man ist gern mit ihr und sie hat eine unglaublich angenehme Stimme. Und ich spreche von Sarah Desai. Sarah Desai, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, war bei mir im Podcast und wir haben über Achtsamkeit gesprochen und wie das Ganze sich auf das eigene Leben auswirkt, was es überhaupt bringt, achtsam zu sein. Weil ich hatte immer die Assoziation, dass Achtsamkeit so ein bisschen auch so eine schläfrige, also so langsam, so achtsam und ich weiß auch nicht. Das war meine Assoziation und sie hat einfach so krass mitgenommen, was das eigentlich heißt, wie unfassbar stark das ist, was es verändert hat in ihrem Leben und wir haben das Ganze natürlich auch in den Kontext von Ernährung gebracht, weil am Ende ist das, was wir hier machen, ein Zuckerfrei-Achtsamkeits-Ernährungspodcast, habe ich jetzt so rausgefunden durch das Interview. Und deswegen ist es wirklich so eine spannende Folge. Hör so gern rein und es war ganz lustig, weil sie meinte dann immer wieder, meint ja, ich habe auch meinen Mann, der ist Musiker, ein ganz bekannter und ich habe wirklich anscheinend nicht gut genug recherchiert. Ihr Mann ist Curse anscheinend, Michael Kurt, den du mit Sicherheit auch kennst. Also es war sehr lustig, du wirst auf jeden Fall hören, dass ich mich zwischendurch richtig wundere. Und ja, hören so gern rein. Ich verlinke dir sowieso alles zu Sarah in den Shownotes. Sie hat auch dieses unglaublich gute Buch, Du bist mehr als genug. Und es ist wirklich eine total, total schöne Folge. Also lay back, enjoy und ja, ganz viel Freude bei dem Interview mit Sarah. Hallo liebe Sarah, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Wir haben gerade, glaube ich, weiß nicht, 40 Minuten schon davor gesprochen. Du bist eine absolute Inspiration. Du hast einen Podcast, den ich wirklich die letzten anderthalb Wochen so viel gehört habe. Und jede Folge ist so, habe ich dir gerade auch im Vorgespräch gesagt, reichhaltig. Bei dir geht es um Achtsamkeit, um Mindfulness. Du hast auch super erfolgreiche Bücher dazu geschrieben. Und ich wollte dich so gern hier im Podcast haben. Wir haben gerade darüber gesprochen, du hast eine riesengroße Wasserflasche dabei. Warum? Damit du dich erinnerst, dass du immer trinkst. Und da sind wir genau beim Thema Mindfulness. Du hast erkannt, dass du keine Lust hast, dir das Glas nachzuschütten. Deswegen hast du dir dieses System mit der Flasche erschaffen. Und vielleicht kannst du uns einmal reinwerfen. Wer bist du? Was machst du? Und warum ist Achtsamkeit so wichtig?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wer bin ich? Das ist ja eh schon eine Riesenfrage. Da könnten wir wahrscheinlich 10 Podcasts mitfüllen. Nein, aber wer bin ich? Ich bin jemand, der irgendwann in seinem Leben gemerkt hat, hey, da komme ich immer wieder an die gleichen Punkte, wo ich mir selbst ein Beinchen stelle oder ich merke, da ist etwas in mir, das ausbrechen will, was frei sein will, was aber irgendwie nicht so ganz klappt. Und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ganz ehrlich, der Anfang meines Weges war vor 22 Jahren. Und da war es eine schwierige Lebensphase für mich. Ich war damals alleinerziehend. Ich hatte eigentlich nichts. Ich hatte keine Wohnung, kein Dach über dem Kopf, keinen Job. Und habe da angefangen, mich mit Mindfulness auseinanderzusetzen. Und das ist mir immer so wichtig zu sagen, weil das oft hier so propagiert wird in unserer Welt, als wäre das ein Privileg. Und wenn man so an der Spitze der Selbstverwirklichungspyramide angekommen ist, dann haben wir die Zeit, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Viel besser ist es aber, sich vorher schon mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil dann kann man nämlich gucken, was soll da oben überhaupt an der Spitze der Selbstverwirklichungspyramide stehen. Und das war mein Startschuss in die Mindfulness-Arbeit, auch in die Spiritualität, ins Bewusstsein. Und ich habe da einfach alles gemacht, was man machen kann. Damals gab es noch kein Social Media und keine Podcasts. Das heißt, da musste man noch irgendwo hingehen. Und habe das immer weiter für mich ausgelebt, praktiziert und gebe das jetzt eben auch weiter und unterstütze Menschen dabei, das, was sie eigentlich schon längst in sich haben, zu sehen, zu erkennen, Konditionierungen zu erkennen, das, was uns geprägt hat, zu erkennen, das, was wir daraus gemacht haben und das, was wir vielleicht nicht mehr davon brauchen oder das, was wir in uns tragen, was wir nicht sehen, was wir nicht nutzen, ja, wo wir spüren, da ist irgendwie mehr, wir wollen ausbrechen und was ist das eigentlich und wie können wir das für uns berühren, dieses innere Potenzial.
Mega schön. Ich habe in einem deiner Fall, ich habe gerade überlegt, in welcher war es, hast du auch gesagt, Bewusstwerden und Mindfulness ist ein weniger werden im Sinne von entwickeln. Ich weiß nicht, in welcher das von den ganzen Folgen war. Und das fand ich auch so ein schönes Bild, dass man sich quasi so alles, was auf einem drauf liegt, so raus, sich rauswickelt. Mhm. Würdest genau. du sagen, ja? Nee, gerne.
Genau, weil es ist wie so eine Spindel und diese Spindel ist umwickelt mit allen möglichen, was uns auch im Leben passiert ist und was wir daraus gemacht haben. Ne? Also unsere Konditionierungen, unsere Muster, das, was wir, ja, was wir gesehen haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Rückschlüsse, die wir daraus gezogen haben. Und vieles davon ist ja auch gut. Also wir haben ja auch Gutes gelernt und gute Prägungen. Aber genauso vieles ist auch schwierig und steht uns heute im Weg. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann kommen wir ja in unserer Essenz auf die Welt. Also so wie ich bin halt, als Sarah. Und ziemlich schnell aber fange ich an, eine Persönlichkeit zu entwickeln oder mich in einer Persönlichkeit zu manifestieren, die sich nach außen orientiert. Am Anfang, in den meisten Fällen von uns, an unseren Eltern. Ja, wir kommen auf die Welt und wir wollen das Feedback haben, dass wir hier sicher sind, dass wir geliebt sind, dass sich jemand um uns kümmert. Deswegen gibt es auch das gespiegelte Selbstwertempfinden. Also wenn Babys versuchen, in den Gesichtszügen ihrer Eltern zu lesen, bin ich willkommen. Ja, kommt dann Lachen zurück, wenn ich lache oder wenn ich lächle. Das heißt, dieses ich möchte gemocht werden, ist nicht, hey, ich möchte beliebt sein, sondern das ist ein sehr existenzielles Bedürfnis, weil alleine könnten wir gar nicht überleben. Und dann kriegen wir ziemlich schnell auch Feedback, welche Anteile von uns sind akzeptiert und welche nicht. Ja, wo kriege ich ein gutes Feedback und Zuspruch und eine Umarmung und wo eher nicht, ja. Und das Spiel wird ja weitergespielt. In sozialen Gruppen, später in der Schule, in anderweitigen Beziehungen. Und deswegen fangen wir an, uns in einer Persönlichkeit zu manifestieren, die sehr darauf ausgelegt ist, in Sicherheit zu sein. Und das steht eben für, ja, steht eben im, wie, positives Feedback zu bekommen. Was muss ich tun, um positives Feedback zu bekommen oder zumindest kein negatives zu bekommen? Und das sind alles diese Fäden, die um die Spindel gelegt sind. Ja, die Muster, die Rückschlüsse, die wir auch ziehen, weil vieles davon müssten wir gar nicht tun. Wir wären eigentlich schon geliebt. Aber wir wollen eben auf Nummer sicher gehen und deswegen passen wir uns an oder werden zu Perfektionisten. Und das macht uns das Leben dann schwierig und vor allem unfrei.
Wahnsinn. Das finde ich so ein gutes Bild, auch dieses gespiegelte Selbstwertgefühl, wie oft man das, glaube ich, sogar noch jetzt als Erwachsener macht, frage ich mich gerade, wie oft das vorkommt. Ich würde gerne einmal zurückgehen. Wie Sarah Desai, wird es richtig ausgesprochen, dieser schöne Nachname, du bist Anfang 20, du bist gerade Mama geworden. Wie kommt denn eine junge, schöne Frau auf die Idee, dass sie sich jetzt für ihr weiteres Leben, weil das fragen sich bestimmt auch viele Hörer, okay, was bringt mir das jetzt, Bewusstwerden, Mindfulness. Wie kommt Sarah Desai, junge, schöne Mama, auf die Idee, dass das etwas sein könnte, was ihr Leben verändert?
Also ich habe immer schon irgendwie gespürt, das interessiert mich, das menschliche Sein. Aber ich glaube, bei mir war es, wie bei vielen anderen auch, der eigene Leidensdruck. Ne? Wenn man spürt, puh, also so irgendwie komme ich immer wieder an die gleichen Punkte in meinem Leben. Mhm. Zum Beispiel das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Du hast es gerade so schön beschrieben. Eine junge, schöne Mama. Aber man selber sieht sich ja oft gar nicht so. Ja? Man selber sieht sich durch die Brille der Vergangenheit. Durch die Ego-Brille kann man auch sagen. Ego ist überhaupt auch nicht, so wie wir es umgangssprachlich benutzen, auf den eigenen Vorteil nur bedacht zu sein, sondern der Blick durch die Vergangenheit, durch die Konditionierungen. Und wenn mein Glaubenssatz zum Beispiel ist, ich bin nicht gut genug oder ich bin anders, dann kann ich von außen gesehen, Leute von außen können noch so sehr denken, ach Mensch, die hat doch alles. Ich selber bin mir nicht gut genug. Ich selber werde immer wieder Beweise dafür finden, warum ich nicht gut genug bin. Und das belastet einen emotional. Das führt auch zu Kompensationsstrategien. Ne? Mhm. Manche schmeißen sich in die Arbeit. Andere gehen in die Vermeidung und flüchten sich in Süchte. Andere werden Anpasser oder Überanpasserinnen. Jeder hat da so seine Strategien. Und der eigene Leidensdruck, wenn man merkt, boah, also irgendwie geht es hier nicht weiter. Denn egal, wie ich meine Umgebungen wechsle, ja, das habe ich auch bei mir gemerkt, ich, egal, wie erfolgreich ich im Beruf war, das Gefühl war trotzdem noch da. Und dass es herzlich wenig mit dem Außen zu tun hat. Du kannst im Außen alles erreichen, und dich trotzdem leer fühlen im Innen. Und wahrscheinlich wird es sogar dazu führen, dass du irgendwann im Außen auch blockierst, weil du dich im Innen blockierst. So, wenn du im Innen nicht in der Innen nicht in deine Freiheit trittst, dann ist alles, was du im Außen erreichst, ein leerer Rahmen letztendlich. Ja, und das war bei mir das Gefühl, dass ich gespürt habe, ich komme immer wieder an die gleichen Punkte und irgendwann ist eben der Schmerzpunkt oder der Leidensdruck besonders groß. Und ich glaube, jede und jeder, der jetzt hier zuhört, kennt das auf die eine oder andere Weise. Es muss gar nicht immer das ganz Dramatische sein, der pompöse Abgang, sondern das merkt man in den kleinen, nuancierten Dingen im Alltag auch.
Wahnsinn. Und die, also ich stelle mir das gerade vor, du erkennst diese Sachen. Ich finde, mit 24, da war ich noch 0, niente. Irgendwie habe ich sowas noch gar, also erstmal Chapeau, dass du erkannt hast, dass du wiederkehrende Muster hast, die blockieren von innen möglicherweise und dann du dann im Außen vielleicht dann Kompensationsstrategien suchst. Aber wie war das? Hast du dann Bücher gelesen? Also wie hast du den Wert von, ich finde auch immer Mindfulness oder Bewusstwerden ist auch einfach erkennen, ne? Könnte man das auch womöglich nennen. Wann war das bei dir? Und was für Tools, was hast du angewendet? Also ich stelle mir gerade vor, wir sind hier der Zuckerfrei-Podcast und Zuckerfrei werden ist ja auch ein großer Teil der Bewusstwerden, zu wissen, was du nicht reintust, was du damit kreierst. Und ich sage immer, was du bewusst in dich reinlässt, auch für Giftstoffe, wie du die eine Sache tust, so tust du viele. Und wir hatten auch gerade kurz das Thema Ernährung. Was würdest du sagen, was waren denn die Dinge, die du getan hast, dass du als Sarah, die vielleicht dachte, sie ist nicht genug mit ihren Abwehrmechanismen und Coping-Strategien, dann zu Sarah geworden ist, die sich mit Bewusstwerdung und Mindfulness auseinandersetzt?
Es ist wahrscheinlich wie auch bei der Ernährung ein Prozess. Und es ist eine Dualität, von der ich immer spreche. Das eine ist das Bewusstwerden, ja, so wie du es auch gerade gesagt hast, sich erstmal bewusst werden, worum geht es hier eigentlich wirklich? Na, nicht am Symptom rumdoktern. Ich würde jetzt mal sagen, bei der Ernährung, manche Menschen, die vielleicht sich auf eine gesündere Ernährung konzentrieren, die nehmen das vielleicht nur als Vehikel, um, weil sie sagen, dann sehe ich schöner aus. So. Ja, das hat aber ja nichts mit Gesundheit zu tun. In erster Linie, sagen wir mal, in erster Instanz. Und das ist ja ein Rumdoktern am Symptom. So, und irgendwann merkst du so, hey, worum geht's denn hier eigentlich wirklich? Und du lernst Zusammenhänge zu verstehen. So war das bei mir. Und dann ist aber noch die zweite Komponente, dass die Umsetzung im Alltag, neue Routinen zu entwickeln, den gesüßten Kakao, auf den zu verzichten am Morgen, um es jetzt mal aufs Essen zu übertragen oder zu ersetzen durch etwas Gesünderes. Und das heißt, bei mir war es ganz genauso. Es war dieses Verstehen, dieses tiefer Blicken. Damals gab es kein Social Media, kein Podcast. Das heißt, ich glaube, es gab schon YouTube. Da habe ich dann ab und zu mal reingeguckt. Und ich bin aber wirklich, auch wenn ich die Möglichkeit hatte, in Zentren gegangen, zu Lehrerinnen. Damals waren es auch noch, eine Lehrerin war eine buddhistische Nonne. Es gab Begegnungszentren dafür, ja. Also du musstest noch hingehen. Ich habe wirklich alles mitgenommen, ne? Ich war bei Schamanen, bei Buddhisten, bei westlichen Achtsamkeitstrainern, bei Menschen, die mehr spirituell ausgerichtet sind in die Richtung Osho, bei Menschen, die sehr rational sind. Ich hab mich da reingeschmissen einfach. Hatte nicht so viel Zeit, weil ich war eben alleinerziehende Mutter. Deswegen war es ganz, ganz wichtig für mich, dass ich Dinge habe, die ich eben auch in meinen Alltag integrieren kann. Und da sind es die kleinen Routinen. Ich hätte niemals eine Stunde am Tag Zeit zum Meditieren gehabt, ja, oder die Morgenroutine, ja, wenn wir jetzt mal wieder sinnbildlich auf den gesüßten Kakao gehen, den man sich vielleicht morgens reingezogen hat, den man jetzt ersetzen möchte. Durch was ersetzt du das? Und wenn du nicht die Zeit hast, dir jetzt von Scratch auf einen Kakao selber zu machen und die, weiß ich nicht, die Bohnen selbst zu importieren, ja, hast ja nicht die Zeit für. Du musst eine schnelle Alternative finden. Und so habe ich meine Praxis gefunden, meine Mindfulness-Praxis wirklich in meinen Alltag zu integrieren. Das bedeutet, wenn wir beim Frühstück waren und der Kleine gegessen hat und da in seinem Stühlchen saß, habe ich mal 2 Minuten ganz bewusst am Tisch in meine Füße gespürt. Wie geht's mir eigentlich? Wie geht's meinem Körper? Was sind meine Gedanken gerade, wenn ich gerade vielleicht mich eher beklommen fühle? In der Herzgegend gibt es einen Gedanken, der das ausgelöst hat. Was steht dahinter? Oder beim Spazierengehen eine Gehmeditation, wenn ich den Kinderwagen geschoben habe und wirklich ganz bewusst beim Spazierengehen meditiert oder beim Zu-Bett-Gehen Visualisierungen gemacht, ja? Also in den Alltag integriert. Etwas, was ein leichter Hebel ist, wo ich nicht noch mehr obendrauf packen muss, ja? Noch zusätzlich 2 Stunden, was gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von dieser Bewusstheit, und es wird ja bei der Ernährung genauso sein, wenn man einmal beginne, Zusammenhänge zu verstehen, das ist ja, da geht ja ein neues Universum auf. Ja, so war das für mich. Es ist ein inneres Universum aufgegangen. Und wie gesagt, ich hatte gar nicht viel Zeit, an Orte zu gehen, wo Gleichgesinnte war. Ich habe dann auch viele Bücher gelesen. Ja, ich habe mich einfach damit beschäftigt und dann gleichzeitig aber auch einfache Hebel zu finden, die du in deinem Alltag anwenden kannst. Ich glaube, beides ist gleich wichtig, weil nur das Wissen zu haben, aber das nicht erfahren zu können, ist ja letztendlich wertlos. Das ist doch wie bei Ernährung. Ich kann all das Wissen über die Ernährung haben. Mhm. Wenn ich es für mich selbst nicht anwende, was bringt mir das?
Mhm. Mega spannend. Ich finde so spannend, dass du dann einfach als Autodidaktin diesen Mangel, würde ich sagen, aber bei dir das erkannt hast und dass du dann als Autodidaktin dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Was würdest du denn sagen? Und was ich auch total spannend war, den Aspekt, ganz oft denken wir bei Achtsamkeit, okay, wir müssen jetzt 5 Stunden meditieren, dann ganz bewusst uns die Banane angucken, ganz bewusst den Apfel abtasten oder ganz bewusst, ne, weißt du, wie ich meine, so ganz bewusst. Und ich denke immer, ich so als Mensch empfinde mich als unachtsamer, also gar nicht, man hat ja auch so diese achtsamen Leute, die dann so ganz so säuselig, man hat ja manchmal Bilder von Achtsamkeit, die so ein bisschen Quatsch auch sind, ne? So ein ganz säuseliger Sozialpädagoge, der irgendwie so, weißt du, wie ich meine, so säuselig sagt, hey, nee, ist kein Problem, wir sind super, wir achten ja alle aufeinander. Und ich nehme dich ja total wahr und habe deinen Podcast gehört, habe mit dir gesprochen, du bist ja total schnell im Kopf. Also das sind so Sachen, die sich in meinen limitierenden Glaubenssätzen immer so ein bisschen ausgeschlossen haben. Du bist ja so ganz schnell, du machst auch ganz schnell so so Zusammenhänge, so Wissenszusammenhänge und bist sehr schnell auch. Aber das schließt es dann anscheinend nicht aus. Also Achtsamkeit heißt nicht, mit so einer Verlangsamung hat das unbedingt zu tun. Oder doch?
Sehr gute Frage. Vorweg, bevor ich die beantworte, ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie für Achtsamkeit stehe. Ich glaube, das kam dadurch, dass ich einfach meinen Podcast The Mindful Sessions genannt habe. Mindfulness ist ja das englische Wort für Achtsamkeit und habe dann gesagt, okay, wie nenne ich es denn? Jetzt muss ja immer noch ein Intertitel hin. Okay, für mehr Achtsamkeit und Soul Power. So. Mhm. Und wenn wir assoziieren immer Dinge mit Worten, ja, und das wird mir jetzt auch so bewusst, weil ich oft in Zusammenhang damit gebracht werde. Mhm. Und für mich war es damals so, ja, ich nimm da jetzt ein Wort, was irgendwie passt. So. Mhm. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Spiritualität, hättest du ein anderes Bild. Da hättest du vielleicht, oder hätten manche ein Bild, was eher esoterisch angehaucht ist oder ein Bild von einer Abbildung von einem Universum. Ja, letztendlich sind das alles Dinge sind nur Begriffe, die auf das Gleiche abzielen. Ja? Nämlich ein besseres Verständnis unserer selbst. Ein besseres Verständnis unserer selbst. Und jetzt nochmal ganz konkret zu der Frage, ist Achtsamkeit, hat das was mit Verlangsamung zu tun? Ja und nein. Also nein, es müssen nicht irgendwelche Bilder bedient werden. Ja, der Achtsamkeitsprofessor, so wie du ihn eben beschrieben hast. Es ist auch nicht, du musst in einem sterilen Raum sitzen und jetzt jeden Tag 3 Stunden über einen Gedanken kontemplieren. Mhm. Genauso wenig musst du auch dich in einer Robe irgendwo hinsetzen, ja, oder wenn du mit dem Begriff Spiritualität assoziiert wirst, musst dir keine Feder ins Haar stecken oder in einer Robe irgendwo sitzen auf Bali, um spirituell zu sein. Du bist es eh. So. Mhm. Und ob nun Achtsamkeit, Spiritualität, Bewusstseinsarbeit, es geht darum, uns zu verstehen und das zu entdecken, was eh da ist. So, was da ist. Und dafür ist es natürlich gut, mal zu entschleunigen. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ein Teil von Mindfulness ist es, im Moment zu sein. Ein Teil auch von Beobachten und Spiritualität, Meditation ist es, im Moment zu sein. Mhm. Meditation ist ein Mindful-Tool oder ein spirituelles Tool, aber auch ein ganz klassisches Tool, was hier in der westlichen Welt, in der MBSR-Arbeit eingesetzt wird. Ja? Mhm. Und Meditation hilft dir zum Beispiel, im Jetzt zu sein, weil was zu viel Konfusion und Leid führt, ist, dass wir entweder in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit. Also ich lade auch mal alle Hörer, Hörerinnen ein, mal zu reflektieren, woran habt ihr heute gedacht? Die meisten Gedanken sind an die Vergangenheit. Ey, wieso ist das gestern so gelaufen? Oder warum habe ich nicht anders reagiert? Das hätte ich auch anders machen können. Oder eben in der Zukunft. Ja, wir machen die Augen morgens auf und sind oft schon unter Druck und denken eigentlich schon, boah, ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist heute, ja, wenn ich alles geschafft habe. Ist aber ja sehr schade, dass wir so über unsere Lebenszeit denken, dass wir die einfach mal abhaken und froh sind, wenn wir sie abgehakt haben. Das hat aber ja damit zu tun, weil wir schon vorrennen in die Zukunft. Und wenn wir mal kleine Kinder nehmen und die anschauen, die sind einfach in ihr Spiel ohne im Gestern zu sein oder ohne im Morgen zu sein. Die sind einfach vertieft. Und deswegen erfahren sie das auch anders. Deswegen können zum Beispiel Kinder auch im nächsten Moment komplett eine andere Laune haben. Ja, weil im nächsten Moment zählt nicht mehr, was eben war. Ist egal. Auch wenn es noch so toll war, wenn es jetzt nicht mehr toll ist, dann wird Radau gemacht. So. Und das haben wir eben verlernt, in diesem Moment zu sein. Deswegen diese Entschleunigung ist schon ein Hebel, der wahnsinnig hilfreich sein kann. Und wenn ich in dieser Entschleunigung bin, dann kann ich mich auch ganz anders selber besser verstehen und mal gucken, was geht denn da eigentlich auch in mir ab? Ja, ich habe so viel Gedanken am Tag, so viele, ich glaube, was sind 40 bis 70.000, alle anderthalb Sekunden, wenn wir jetzt den Schlaf abziehen, ist das ein neuer Gedanke. Viele davon sind natürlich auch unbewusst, das wäre eine absolute Reizüberflutung. Aber viele dieser unbewussten Gedanken steuern uns eben trotzdem, ja. Die sind aus unserer Konditionierung entsprungen. Vielleicht aus dem, ich bin nicht gut genug und deswegen mache ich mir heute nichts Gesundes zu essen, sondern guck lieber, dass ich noch die Präsentation für die Chefin fertig mache. So, ja. Und so werden dann diese riesen Zusammenhänge, auf einmal kannst du die runterbrechen auf was ganz, ganz Alltägliches. Und natürlich hilft da die Entschleunigung, um das mal zu verstehen, was geht denn da eigentlich ab?
Wow, ja, ich habe auch gerade gedacht, also total, ich bin so ding, 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 während du redest, so, ah, okay, ich müsste ja eigentlich mit so einem Block sitzen gefühlt und mitschreiben. Ich habe auch gerade gedacht, also könnte man sagen, dass Achtsamkeit auch eine Art ist, jetzt hatten wir gesagt, Verlangsamung, durch die Verlangsamung den geschärften Blick auf die eigenen Gedanken, die vielleicht sonst nur vom anderen abgelöst werden, plus die Möglichkeit zur Unterscheidung, beispielsweise, okay, der Gedanke, der darunter liegt, ist, nee, ich bin nicht so viel wert wie die Arbeit, die ich für meine Chefin abgeben muss. Und deswegen gebe ich das jetzt ab, anstatt mir schnell was zu essen zu machen, wobei ich mein eigenes bestes Rennpferd bin und eigentlich vielleicht dann sogar noch schneller und besser die Arbeit abgeben könnte. Also könnte man das so sagen?
Absolut. Es gibt ja auch diesen Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, bin ich großer Fan von, weil ne, der vordergründige Gedanke, ich muss das jetzt fertig machen für meine Chefin. Ist das wirklich so? Musst du das jetzt fertig machen? Ja, ist das wirklich so, dass du dir heute nichts Gesundes zu essen machen kannst? Stimmt das? Wahrscheinlich stimmt das nicht. Ja, und da in diese Unterscheidung zu gehen, absolut, absolut. Und auch unterscheiden zu lernen zwischen dem wahren und dem falschen Willen. Ne? Der wahre Wille ist, ja, dein Körper schreit wahrscheinlich schon nach was Gesundem zu essen. Ja? Und unser wahrer Wille ist ja eigentlich auch gut für uns zu sorgen. Der falsche Wille ist der konditionierte, nämlich die Präsentation ist jetzt wichtiger und da muss gar nicht die Chefin dran schuld sein. Kann natürlich auch sein, dass du in einem Arbeitsumfeld ist, wo das noch gefördert wird. Dann ist aber auch die Frage, wenn du merkst, dass es so ungesund ist, warum bist du noch da? So, Ja, also der falsche Wille ist der, hey, ich muss mich immer beweisen. Ja, ich bin sonst nicht in Sicherheit. Und da hat auch ganz das Nervensystem eben auch ganz viel mit zu tun. Ich meine, das wird ja bei zuckerfrei das Gleiche sein, ja. Es hat viel mit dem Nervensystem wahrscheinlich auch korreliertes. Und wenn ich die ganze Zeit in einer Art Überlebensmodus bin, ja, Überleben, denken wir wieder zurück an, hey, ich muss es irgendwie schaffen in dieser Welt, ja, das ist nicht bewusst, läuft alles unterbewusst ab, unser Nervensystem ist in Aufruhr. Und das mal zu beruhigen, deswegen ist Achtsamkeit auch eine Herz-, Geist-, Körperfülle, ja, also mich selbst wahrzunehmen, zu verstehen und auch zu fühlen. Und was dann passiert, und das ist diese Unterscheidung, auf die du auch eben angesprochen hast, ist, dass ich neue Wahlmöglichkeiten habe. Ich verstehe und auf einmal habe ich neue Wahlmöglichkeiten und neue Handlungsoptionen. Mhm. Und das bringt mich ja ins Land der Möglichkeiten, ne? Wenn ich merke, ich muss das nicht glauben, was ich mir da erzähle. Und wenn ich die Präsentation heute nicht fertig mache, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich morgen hier gefeuert werde oder nicht mehr sicher bin. Aber so fühlen wir uns ja oft. Sonst würden wir uns doch nicht so einem Stress aussetzen. Es wäre doch ganz klar, dass du dir was Gesundes zu essen machst, oder? So. Mhm. Und deswegen kann eben diese Arbeit mit uns selbst so viele Hebel gleichzeitig bedienen, weil ich neue Sichtweisen, neue Denkweisen, neue Wahloptionen sehe und Handlungsoptionen sehe.
Mhm.
Und das ist eben nicht das da sitzen und einfach ins Leere schauen.
Mhm. Wie ist denn jemand, würdest du sagen, der sehr bewusst ist? Hat er so Charakteristika? Weil du hast jetzt gerade mein ganzes Bild komplett einmal so mein oberflächliches, so glaubenssatzbehaftetes Bild. Das hat sich schon geändert durch deinen Podcast. Also ich habe eine Sache beobachtet bei dir, wo mir der Begriff nochmal ganz neu nahe gekommen ist. Ich habe gedacht, Sarah ist unglaublich bewusst, weil sie sich mit den vielen Themen beschäftigt und da dann abstrahiert, unterscheidet, einordnet, Systeme schafft. Wir hatten gerade das Thema, ich habe jetzt gerade irgendwann die Folge jetzt gehört mit die vier Dinge, die deiner Beziehung helfen oder ich weiß gar nicht. Und da hast du auch so verschiedene Mechanismen einfach wie so ein Fächer aufgezählt. Und da dachte ich, okay, das ist bewusst. Zu wissen, was es alles gibt, zu unterscheiden, zu verstehen, zu benennen zu können. Würdest du sagen, das ist so? Oder was für Charakteristika hast du dazu gewonnen, seit Sarah 24 war und Dinge gedacht hat, dann diese schamanischen, buddhistischen Osho-Sachen alles gelernt hat? Was hat sich in deiner Charakteristik verändert?
Also was ist bewusst? Allgemein, glaube ich, ist ja, es kommt immer darauf an, wo du dich befindest. Ne? Wenn ich jetzt zu einem Lehrer gehe, der 90 ist und sich in einem gewissen Kontext, zum Beispiel im Buddhismus, damit auseinandergesetzt hat, dann begegnet der mir auch nochmal anders. Aber auch der wird dir sagen, hatte ich nämlich letztens mal, der wird dir sagen, hey, ich bin ja ich und das, was mich bewusst macht, ist doing my work, also die Meditation. Also immer wieder in dem Bewusstheit drin zu sein oder in den Geist aufzufächern. Für jemanden wie mich, und ich würde mal sagen, auch alle, die hier wahrscheinlich zuhören, ja, ist bewusst, man braucht keine Bilder dafür. Ne? Man braucht eben nicht eine Robe dafür. Für uns, jeder kann bewusst sein. Was habe ich dazu gewonnen? Es ist nicht so, dass ich ein Leben führe, was sich so unterscheidet von deinem, wahrscheinlich gar nicht, ja. Und manchmal will ich auch ganz bewusst unbewusst sein und mich einfach ausschalten, sag ich auch. Mhm. Und dann höre ich, weiß ich nicht, meinen True Crime Podcast, ja. Mhm. Das gehört auch dazu. Das ist jetzt nicht, dass ich ein anderes Leben führe, auf gar keinen Fall. Aber der Einsatz dieser Dinge und was mit mir macht und wie weit, was ich in mich reinlasse, in welchen Maßen, das ist viel bewusster geworden. Es ist auch übrigens nicht so, dass ich nicht immer noch mir ab und zu ein Beinchen stelle oder dass ich Tage habe, an denen es schwieriger ist, ja, oder an denen ich schneller gereizt bin oder sehr gereizt bin, ja. Und es ist auch nicht so, dass ich nicht auch mal Tage habe, wo Ängste, die eigentlich gar keine Ängste sein müssten, da sind, ja, weil die irgendwie mich aus meiner Vergangenheit heimsuchen. Und also merkt man meistens ja schon morgens, ja, die sich dann so unter die Bettdecke zu einem reinschmuggeln. Der Unterschied ist, dass ich mich davon nicht mehr steuern lasse, dass ich nicht meinen Tag davon komplett überschatten lasse, meine Woche, meinen Monat mich nicht abhalten lasse davon, Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Und dann eher ganz bewusst sage, ey, weißt du was, heute ist einer dieser Tage und heute gönne ich mir das, einfach auch mal auszuschalten. So, und morgen ist ein neuer Tag. Aber ich verfalle nicht in eine Spirale und ich verfalle auch nicht in die Hoffnungslosigkeit. Da ist nämlich wieder die Unterscheidung. Ich weiß, was da los ist und es ist okay. Ich muss es jetzt auch nicht besser machen, aber ich weiß, ich muss dem auch nicht glauben. Ich muss es jetzt nicht besser machen, aber ich muss dem auch nicht glauben. So. Und ich glaube nicht dieser Story, weißt du, die mein System hier gerade erzählen will. Ich habe das zum Beispiel total oft, da würde ich dich auch gerne mal fragen. Ich meine, ein Teil meines Jobs und wahrscheinlich der, wenn ich den nicht machen müsste, würde ich den nicht machen, ist vor Leuten auf der Bühne zu sprechen. Ja? Jedes Mal, wenn ich jetzt vor vielen, vielen Leuten sprechen muss, dann an diesem Bühnenaufgang, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, du musst es nicht machen. Keiner wird es merken, wenn du es nicht machst. Du kannst auch einfach aus Hotelzimmer und dir Roomservice bestellen. Ich würde jedes Mal sagen, ja, okay, ciao. Ja. Und das sind, da werden auch so Mechanismen in mir laut. Ja. Und natürlich kommen dann Gedanken wie, hey, was machst du hier eigentlich? Du weißt eigentlich gar nicht, was du hier machst. Ja. Und in dem Moment, wo du dann rausgehst, dann dann schaltet auch das Adrenalin natürlich ein. Du kriegst das Feedback der Leute. Dann ist auch alles gut. Aber der Moment davor ist eben, da sind meine alten Glaubenssätze sehr, 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 sehr laut. Ich bin zum Beispiel auch so erzogen worden, immer schön im Mittelmaß, bloß nicht auffallen. Ja, es geht halt alles gegen meine Erziehung, wie ich eigentlich erzogen wurde, da jetzt rauszugehen und man soll auch nicht angeben, so bin ich auch erzogen worden, also nicht auffallen, weil auffallen ist mit angeben zu tun. Jetzt stellst du dich da auf eine Bühne. Ja, das ist so, geht, und ich weiß ja auch aus meiner Arbeit, dass das ja totale Quatsch ist. Und trotzdem sitzt das sehr tief und geht meistens auch über das Nervensystem. Ne? Dann kriegst du halt Herzflattern und schwitzige Hände. Der Unterschied ist, heute weiß ich, dass das nicht die Wahrheit ist. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach ein Relikt meiner Vergangenheit und das ist auch okay. Und da liegt diese Unterscheidung. Jetzt meine Frage an dich. Mega. Wie ist denn das bei dir?
Ob ich auch so Relikte habe, ich liebe dieses Wort, das werde ich öfter benutzen, oder ob ich aufgeregt bin auf der Bühne oder welche ist deine
Beides.
Frage?
Beides. Also einmal die Relikte und zweitens auch, ich meine, du bist ja in der Öffentlichkeit. Du nimmst die Leute ja auch mit in der Moderation. Ne? Was machst du zum Beispiel, wenn mal nichts zurückkommt und man versucht dann ja in den Augen zu lesen, verunsichert dich das? Wie gehst du damit um? Empfindest du das als Bewertung oder kannst du dich davon loslösen?
Spannende Frage. Also ich habe erstmal als Moderatorin ist es bei mir so, dass ich hatte am Anfang auch, dass ich dachte, oh Gott, wenn die nicht antworten, wenn er nicht zurückkommt, wenn das quasi so eine Wolke ist, wo nichts drin ist, oder also in Interviewsituationen oder Panels, und das andere vor Leuten. Und ich habe einmal eine Sache gehört und die hat wirklich, Sarah, von einem Tag auf den anderen die Kraft der Gedanken alles verändert in meiner ganzen auf Bühnen, also in Eventmoderation jetzt, insbesondere beim Fernsehen ist ja was anderes, da hast du die Kameras und das Team, das ist dann nicht so, das kannst du ja wiederholbar machen, außer es ist eine Live-Show. Und auf Bühnen habe ich dann irgendwann gedacht, es geht gar nicht um mich, sondern immer um die Verbindung, um den Ball, den ich rüberspiele. Und in dem Moment, wo ich nur noch gedacht habe, wie kommt der Ball drüber, ist dann dieses, es gibt auch dieses Buch Flow, ist es eine Art Selbstvergessenheit. Und das macht charismatisch und dadurch funktioniert es. Sobald ich daran denke, auch, ich hatte das jetzt mit Kollegen, die irgendwie meinen, ja, du musst dir mal ein paar neue Moderationsoutfits oder so holen. Sobald ich da bin, dann war es das. Das ist auch richtig, macht es dann richtig schlecht. Also ich habe es durch einen Gedanken gelöst. Das ist die größte Art der Selbstvergessenheit und immer nur so an diesen Ball. Das kommt auch im Schauspiel, dass man immer an diesen Ball der Verbindung denkt. Wie kriegt man den rüber?
Das ist so ein Tool. Super interessant und vieles eben auch in der, ob es nun die spirituelle Arbeit oder Bewusstseinsarbeit ist, sagt man auch, hör auf, dich um dich selbst zu drehen. Ja, viele Probleme kommen weil und des menschlichen Leidens, weil wir festhalten. Festhalten an unserem Selbstbild, festhalten immer an uns. Alles muss um uns gehen. Und das ist für manche mal schwierig auch zu verstehen, mal oder öfter. Für mich am Anfang auch, weil auf der einen Seite will man ja durch diese Bewusstseinsarbeit, dass man mehr Möglichkeiten hat, dass man sich entfalten kann und es geht ja auch um einen selbst, oder? Das ist ja mein Bewusstsein, bin ja ich. Also ich soll mich angucken und mit mir arbeiten, aber es soll nicht um mich gehen, das ist auch so ein Zwiespalt, aber genau das ist es, nämlich dich besser zu verstehen, aber eben auch zu verstehen, klammer dich nicht daran, es geht nicht um dich, umso mehr wir loslassen können und ja, oder auch anderen eine Freude machen können, anderen was geben können, jetzt wie auch in deinem Fall, umso leichter wird es für einen selber. Ja. Und auch so dieser Gedanke, am Ende ist es auch nicht wichtig, das sage ich mir oft, ne? Am Ende ist es total egal. Eigentlich alles ist total egal. Ja, ich habe meine Oma begleitet in ihrem Sterbeprozess dieses Jahr. Und da habe ich auch gemerkt, hey, die war 103, super gesund. Ja. Klar, irgendwann muss man sterben. Die Frau hat 2 Kriege mitgekriegt. Am Ende gehst du. So, am Ende gehst du. Und es ist egal. Es ist egal. Das, was du hinterlässt, ist ein Gefühl bei Menschen. Was hinterlässt du in der Welt? Ja, das ist das, was bleibt. Und deswegen finde ich diesen Gedanken von, ich gebe den Ball an euch, ich gebe euch was, kann ich total nachvollziehen, ja.
Ja, voll, aber Wahnsinn mit deiner Oma, wie schön, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Und auch der Satz, irgendwann hat sich das zu Ende erzählt, ne? Dann ist es auch gut, dann ist es auch ein schönes Gehen. Sarah, zum Ende des Podcasts möchten wir alle wissen, was du isst. Als Sarah, ich weiß, du hast dich jetzt selber so mit diesem Wort, hast du jetzt gesagt, Mindfulness in dieses Wort, was wir darüber glauben, getan. Aber ich empfinde dich trotzdem, unabhängig, ob du den Podcast jetzt so genannt hast, in allem, was du erzählst, als unglaublich wissend. Auch so eine Weisheit noch von woanders. Gar nicht so, weil du sie gelesen hast. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Das ist noch so von hier irgendwie. Ich weiß nicht. Hat man manchmal so Leute, wo man denkt, die haben noch von woanders, kommt es her. Wie ist es bei dir? Wie ernährst du dich? Hat das für dich überhaupt einen Wert? Merkst du Unterschiede? Wie stehst du dazu? Was würdest du jemandem sagen, der sagt, okay, ich liebe das Thema Achtsamkeit und eventuell will ich auch sogar achtsamer essen? Was würdest du dieser Person sagen?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke, wenn ich mich bewusst ernähre. Ich merke aber auch, wenn ich es nicht tue. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, hey Sarah, manchmal you eat like a child, du isst wie ein Kind. So, also im Sinne von nicht bewusst eben, ja. Und das merke ich auch in Phasen, ja, wenn ich eben meine Bedürfnisse hinten anstelle. Auch da wieder, es ist alles in Phasen. Es geht darum, das schneller zu erkennen. Es ist auch okay. Ja? Manchmal zum Beispiel, wenn ich viel unterwegs bin, das wirst du auch kennen, dann ist das auch wahnsinnig schwierig, was Gutes zu essen zu kriegen. Ja.
Ja.
Aber ich merke, wenn ich mich bewusst ernähre, und das versuche ich hauptsächlich auch zu tun, was esse ich? Ich bin Vegetarierin, das heißt, ich esse wahnsinnig viel Gemüse. Ich mag aber gar nicht so gedämpfte Sachen, ja, also aus der Küche, die ich liebe. Mein Vater ist ja Inder, die indische Küche. Das heißt, es muss schon spicy sein und es muss ein richtiges Gericht sein. Das ist zum Beispiel für mich etwas, ich kann nicht, also mit Bowls und sowas, da kannst du, geht nicht. Ist lauwarm, ist irgendwie ein bisschen Gemüse links, ein bisschen Gemüse rechts und so eine kalte Platte, da kriegst du mich nicht mit. So, die gleichen Ingredients aber, Entschuldigung, jetzt bin ich geswitcht, die gleichen Inhaltsstoffe, also der gleiche Brokkoli, der gleiche Blumenkohl, die gleichen Linsen, wenn du mir daraus ein Gericht machst, ja, eine gekochte Mahlzeit, dann liebe ich es. Und das habe ich für mich ziemlich schnell erkannt. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, tatsächlich zu kochen. Sonst funktioniert das nicht mit der bewussten Ernährung. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor.
Und es ist spannend, du hast mir eben gesagt, du bist eine Fischfrau und die brauchen oft Wärme. Und Wärme, deswegen sind diese Platten interessieren, die dich auch nicht, weil dir das gar nichts bringt. So
ja,
für
das
dein
Inneres. Das ist ja interessant. Ja. Dass du das, ja. Ja, es geht nicht. Es ist für mich überhaupt nicht nährend. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Bowl nehmen würdest, die aus Früchten ist, das liebe ich. Da erwarte ich aber auch nichts Warmes. Da erwarte ich quasi was Kaltes, was schon fast wie ein gesunder Nachtisch ist oder so ein gesundes Frühstück. Aber das ist für mich eben keine Mahlzeit. Ich esse übrigens 2-mal am Tag warm. Das brauche ich. Ich bin überhaupt kein Brotesser. Also es gibt ganz selten, dass ich morgens ein Brot esse. Ich frühstücke schon meistens warm. Ja. Also
was
dann
isst
aber
du dann, Paul?
Eben. Entschuldigung?
Oder was nimmst du? Porridge oder was isst du denn?
Porridge, aber ich mag nicht Milch so gerne, deswegen ist es eher was Herzhaftes tatsächlich. Ne? Ich hatte eine Zeit lang, war ich auch vegan, habe auf Eier verzichtet, aber da habe ich gemerkt, das hat mir im Körper nicht gut getan. Ja. Das heißt, ich mag schon, aber auch da, ne, so ein spicy Omelette, was wirklich gut gewürzt ist. Ja. Also ich bin eher der herzhafte Frühstücker.
Spannend und eigentlich wahrscheinlich unbewusst, ohne es zu wissen, hast du damit eins der besten Frühstücke überhaupt, weil du dein Insulin gar nicht hochtreibst, sondern dir für dein Herz und für deinen Geist und für alles so ein gleichbleibender Insulinspiegel ist dann keine Ausschläge in irgendwelche komischen Launen dir gemacht. Wärmend und gleichbleibend und ohne es zu wissen, hast du dir das so unbewusst bewusst wahrscheinlich so gemacht. Also das ist voll das gute Frühstück. Und dass du auch Eier, ich hatte das gleich wie du, ist, weil das die, so eine Mitruchsin heißt sie, glaube ich. Ich habe das falsch ausgesprochen, Säure drin. Kann darauf auch nicht verzichten. Also das ist spannend, weil du anscheinend so bewusst dann doch mit deinem Körper bist, dass du es so wahrnimmst. Also,
ich nehme
weißt du?
Es wahr. Also das, was du jetzt nochmal gesagt hast, auch mit den Fischen und das Wärmende, das wusste ich. Deswegen ist es super, super interessant. Wir müssen nochmal weitersprechen. Abseits des Podcasts, damit es nicht zu lang hier wird. Aber ich habe das richtig gespürt mit den Eiern, dass das einfach, mir hat was gefehlt. Milch habe ich halt noch nie in meinem Leben getrunken. Ich glaube, mir fehlt da auch ein Enzym vielleicht. Mein Vater hat auch nie Milch getrunken. In seiner Kultur oder in seinem Land gab es gar nicht so die Kühlketten dafür. Wahrscheinlich, also mag überhaupt keine Milch, mein Sohn total, mein Bruder auch, also es kann nicht nur daran liegen, an unserem Vater, aber ich habe nie Milch konsumiert, er auch nicht, das heißt, ich mag das auch nicht. Ne? Weißt du, was interessant ist? Ich mag zum Beispiel ganz selten weiße Lebensmittel, also jetzt so ein Ei, ja, das ist ja auch, aber das Auge ist mit und ich assoziiere mit weiß und ich meine damit jetzt nicht ein Reis, ne, sondern weiß und sämig ganz viel eben, also die Assoziation ist, nee, das gefällt mir nicht. Ich esse sehr wenig weiße Lebensmittel.
Krass, ich glaube, weißt du, was ich so krass finde, Sarah? Du beschäftigst dich mit Mindfulness oder mit Achtsamkeitsbewusstsein und alles, was du sagst, wirklich, das gibt ein Buch, dass diese Sachen, die du sagst, ohne dass du wusstest, dass sie wahrscheinlich drinstehen, bewusste, also dieses Weiß wahrnehmen, ist oft auch ein als krankes, verschimmeltes Lebensmittel wahrnehmen. Und das ist wirklich total interessant, dass du das jetzt sagst und gar nicht wusstest, dass es vielleicht so in diesem Kontext ist. Aber that's it. Deswegen ist es eigentlich eine ganz tiefe Verbindung zu wissen, nee, weiß, das ist, und auch, dass du Weißmehl, dass dir das nicht gefällt, ist, weil eigentlich du weißt, vielleicht nicht bewusst, dass da alles wegextrahiert worden ist. Da ist ja kein Kern. Das ist, weißt du, das ist total spannend, weil vielleicht bist du jetzt in diesem, du hast auch gesagt am Anfang, ich weiß gar nicht so viel über Ernährung, aber irgendwas schon in dir. Kann ja unterscheiden. Also es ist irgendwie interessant, dass du so. Weiß auch nicht, also es ist irgendwie spannend, dass du das dann so sagst, nein dazu. Weißt du, wie ich meine?
Das ist super spannend jetzt, wo du das so sagst, weil das ist wirklich, also meine Familie weiß das auch. Hier zu Hause werde ich immer der Essensrassist genannt, weil ich nicht gerne weiße Lebensmittel esse. So. Aber das natürlich nochmal eine Bedeutung dahinter ist. Und auch für mich steht das, du hast gerade gesagt, schimmelig. Ja, und es steht auch für was Leeres. So, es ist so ein Geschmack, den ich einfach nicht mag. Und so kuratiere ich mir mein Essen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich esse auch kein Fleisch. Das war aber zum Beispiel auch eine schleichende Entwicklung vor, ich weiß nicht, 10 Jahren. Ich habe eine Zeit lang echt oder davor gerne auch mal Fleisch gegessen. Und irgendwann wurde das aber immer weniger. Und irgendwann habe ich gemerkt, das schmeckt mir nicht mehr. Und irgendwann habe ich auch nicht das schön drapierte Steak auf dem Teller gesehen, sondern ich habe da was anderes gefühlt und was anderes gesehen, was davor kam. Und das ist irgendwann größer geworden, dass mir der Geschmack einfach nicht mehr geschmeckt. Also es hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Und dann war es so ausschleichend und ich weiß noch, wir waren dann in unserem Lieblings-Steak-Laden, wo ich sonst immer super gern hingegangen bin und dann habe ich da nicht aufgegessen und habe ich gesagt, okay, that's it, das war es jetzt für mich mit Fleisch und ich könnte es mir nie wieder vorstellen. Ja, und weil ich aber stand nicht mehr das da, was ich da gesehen habe, weißt du, es war nicht mehr das Stückchen Fleisch und das, ja. Und wir sind danach sogar nach Japan. Wir waren danach auf Weltreise 2 Wochen später. Und ich habe gesagt, ich esse nichts mehr mit Fleisch, ich esse nichts mehr mit Fisch. Das war natürlich schwierig, aber ging auch.
Wahnsinn. Und auch das finde ich so krass am Ende, Sarah, dass du, also ich will nie so Bashing machen, jeder soll essen, was er will und ich halte da gar nichts von. Jeder soll machen, was er möchte. Aber es ist spannend, dass du sogar da diesen Bewusstheitsprozess zu erkennen, dass die schöne Drapierung, und die machen ja auch so Food-Porn-mäßig ja auch noch so Lack und Glycerin und was da alles noch dazu kommt, das ist ja unglaublich, auch allein in Steakhäusern ist es nie nur das Steak, da sind so Glanzflächen und alles, dass wir dann denken, das ist so ein geiles, knuspriges Steak. Und dass du aber so bewusst bist und das wie erkennst, das meine ich eben, dass du manchmal so irgendwoher dann Sachen weißt, dass es ja eigentlich auch ein totes Tier dann am Ende ist. Ne? Oder ich habe, das ist ganz spannend, weil ich habe das wie du. Ich sehe dann wie so ein abgeschnittenes Stück Fleisch vom Bein oder so. Aber das finde ich auch interessant, weil das ist für mich, also nicht, dass jeder vegan und vegetarisch sein muss, jeder soll genau das sein, was er möchte. Aber ich finde, das ist auch ein Teil von Bewusstsein. Und dann vielleicht auch zu sagen, ja, aber ich möchte dieses Stück vom Bein oder so. Das ist ja okay. Die Kollateralfolge muss ja nicht immer sein, dass man das dann nicht mehr möchte. Aber ich habe das wie du. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen, was du sagst. Wirklich zu 100%.
Ich habe dann auch gemerkt, dass das, wenn ich so an Fleisch gedacht habe, dass man hat ja so eine Projektion, ne, wie du gesagt hast, dieses fotogene Stück da und damit assoziiert, man denkt ja in Bildern, also genauso wie wenn man an schmerzhafte Dinge denkt, denkt man auch in Bildern und dann, klar, wenn man an was Schönes denkt, ist dann vielleicht auch die Brücke, ah, es ist was Schönes, aber es ist ja nicht das, was dahinter steht. Und eben, was du aber eben, also genauso wertvoll finde ich, was du eben gesagt hast, jeder soll essen, was er will, ja, dass man nicht so ein Apostel ist, das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich koche auch Fleisch, weil mein Sohn gerne Fleisch isst und ich sage ihm auch immer, komm, aber ich kann ihm das nicht aufzwingen, ich kann gucken, wo wir das herkriegen dann. Das heißt, ich mache mir schon die Mühe, dann auch doppelt zu kochen. Also das ist bei uns, das weiß auch jeder in der Familie, also wir sind zu dritt, da achten die auch total drauf, also mein Mann und mein Sohn, dass das Fleisch nicht mein Essen berührt, ne? Oder dass nicht mit der gleichen Gabel da reingegangen wird, wo vorher das Fleisch mit aufgespießt wurde. Und ohne dass ich das jetzt je sagen musste, weil jeder merkt halt, wie, ne, so wie, was für mich wichtig ist, ich weiß, was für sie wichtig ist und man nimmt aufeinander Rücksicht oder dass es nicht in der gleichen Pfanne gemacht wird.
Ja,
Und das funktioniert, dass man eben auch koexistieren kann.
Ja, voll schön. Und das ist wieder diese Weite im Kopf, die wir immer meinten, ne? Dass in dem Kopf alle Platz haben. Sarah, es war so schön. Wir haben irgendwie, also ich liebe eh, was du machst. Ich finde, du hast so eine schöne Art, auch so eine schöne Stimme. Also man ist so gern mit dir irgendwie. Das ist total wertvoll. Also wirklich, ich hatte jetzt so richtig schöne Zeit hier im Podcast und ich danke dir echt dafür. Und ich werde auf jeden Fall, also ich bin schon Abonnent, ich werde auf jeden Fall weiterhören und alles auch zu deinem Buch verlinken und deiner Arbeit. Und wenn man denkt, Sarah, die ist cool, die ist schön, die macht tolle Sachen, vielleicht willst du noch mal kurz sagen, wie man dich findet, was du alles machst. Ich verlinke es eh, aber einfach nochmal.
Es gibt den Podcast, den findet ihr überall, The Mindful Sessions, oder ihr gebt einfach meinen Namen ein, Sarah Desai, also D-E-S-A-I. Und genau, unter dem gleichen Namen findet ihr die Homepage, Instagram, genau. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt, vorbeischaut, vorbeihört und wenn wir uns wiedersehen. Und ich kann das genauso auch an dich wiedergeben, wir kannten uns ja gar nicht vorher. Und es hat einen Grund, warum wir schon eine Stunde vorher gequatscht haben, weil es sich so anfühlt wie nach Hause kommen und du einfach eine wahnsinnig empathische, intelligente Frau bist, mit der man gerne Zeit verbringt. Vielen Dank.
Danke dir. Schön, dass du da warst. Und ich muss noch eine Sache sagen. Ich liebe dein Intro von deinem Podcast. Wenn das angeht, diese Musik, das ist so beruhigend, also so schön gewählt. Das wollte ich dir noch sagen für alle, die reinhören wollen. Danke, Sarah, dass du da bist.
Die reinhören wollen und das Intro, das kommt von Claudio Doncelli. Das ist einer der Mitglieder von den Mighty Oaks. Und der hat mir erlaubt, das zu nutzen. Und der hat ein Klavieralbum, das heißt Frammenti. Frammenti. Und das ist ein Akustik-Klavieralbum, was er eingespielt hat. Und das könnt ihr überall auf Spotify auch hören. Das möchte ich supporten und empfehlen.
Wow, das verlinke ich auf jeden Fall mit. Und weil das ist so beruhigend mit deiner Stimme. Das ist so, ich mache an, ich entspanne. Also danke, Sarah, dass du da warst. Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend für euch. Ich war total beseelt nach diesem Gespräch. Es war so schön. Es hat auf jeden Fall mein komplettes Achtsamkeitsverständnis um 180 Grad nochmal verändert. Und ja, ich hoffe immer, dass mit solchen Interviews, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Also ganz viel seelische Nahrung, ganz viel fürs Herz, ganz viel für den Geist und auch fürs Verständnis für dich selber. Weil ich habe die Erkenntnis, dass das eigene Leben ist immer so gut, wie man sich selber führen kann. Und ja, Dinge zu wissen, tragen dazu bei, sich selber führen zu können. Weil was soll man führen, wenn man es nicht kennt oder wen oder ja, also wie die eigenen Pappenheimer, die man quasi so in sich hat, da denke ich immer, wo man weiß, ah ja, da geht's wieder mit mir durch, ah ja, und dafür achtsam zu werden, wie wir jetzt in dem Interview auch erfahren haben, das ist, glaube ich, so ein, ja, das ist einfach mega. Ihr Lieben, ich wollte euch noch einmal mitnehmen. Ich habe euch ja erzählt, ich habe immer wieder Kooperationspartner und ich war jetzt vor anderthalb Wochen, habe ich moderiert ein Panel zum Thema Zuckerfreiheit auf der ISM, der absoluten Süßwarenmesse, wo es nur Süßigkeiten gab und wir haben aber eine Bühne bekommen und über das Thema zuckerfrei gesprochen in der Höhle der Löwen, so gesehen. Und ich bin so happy, dass wir diesen Raum bekommen haben und die Messe auch so unglaublich, ja, innovativ gedacht hat. Und auf der Bühne mit mir war auch Joan. Mit Joan arbeite ich unglaublich gern zusammen. Joan, geschrieben D-J-O-N, machen unglaublich leckere Pralinen. Ich snacke mich da durch. Ich habe mich auch in diesem Stand da durchgesnackt. Die machen Pralinen nur gesüßt mit Datteln und wirklich Pralinen, die kannst du getrost essen, die kannst du getrost verschenken. Das sind wirklich so Pralinen, die schneidest du einmal durch und dann springen dir schon Cremefüllungen entgegen. Pistacchio oder mit gerösteten Erdnüssen, mit gesalzenen und gerösteten Mandeln, mit Himbeeren, mit Espressobohnen, das Ganze dann mit richtig süßer Schokolade, die mit Datteln gesüßt ist, 100% industriezuckerfrei, vegan, wirklich so, so lecker. Ich bin da wirklich wieder, es war einfach unglaublich lecker und die haben jetzt gerade eine Aktion, eine Valentinstag-Aktion, die haben Dattelpralinen, die Love Collection zum Verschenken, die haben auch so einen riesen Valentinstag-Special, wo sie diese unfassbar leckere Erdbeer-Schokolade haben. Also wirklich so lecker. Schaut da so gern mal vorbei. Mit Leandra F10 habt ihr 10%. Ich schreibe alles nochmal in die Shownotes. Und wirklich, ich durfte für das Panel selber einladen, wer auf die Bühne kommen soll. Und Joan, Martin Grellner, der Gründer mit seiner Frau von Joan, die waren natürlich mit dabei. Und Ich empfehle die wirklich von Herzen, Herzen gerne. Also schau so gerne vorbei, DJON, es ist alles sowieso verlinkt. Da kannst du reinhauen, ihr Lieben. Also, ich freue mich riesig. Schaut so gerne bei Sarah vorbei. Ich verlinke dir alles zu Sarah in den Shownotes, alles zu Joan in den Shownotes, die diese hyperleckere, industriezuckerfreie, gesunde Schokolade machen. Die haben wirklich auch Crema di Pistacchio. Und die haben diese Füllungen. Ich schneide die manchmal so auf die Pralinen, anstatt reinzubeißen. Und dann nehme ich die so in zwei Teile und schaue mir an, wie diese Creme dazwischen so einen Strich macht. So ein ich weiß gar nicht, wie nennt man das, wenn man das so auseinanderreißt. Oh, unfassbar. Unfassbar, sage ich dir wirklich. Also, Lieben, ich verlinke alles zu Sarah, zu Joan und natürlich auch zu mir in den Shownotes. Schau so gern vorbei. Bei YouTube, da gibt es immer wieder neue Rezepte. Zuckerfreies Tiramisu, zuckerfreie Raffaellos, zuckerfreie Milchschnitte. Diese Woche kommt ich. Am Sonntag backe ich eine zuckerfreie Donauwelle. Ich wollte das schon diesen Sonntag machen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich war ein bisschen angeschlagen und freue mich aber jetzt schon, die zu machen. Wirklich, schau so gern vorbei. Auch bei Instagram, da gibt es immer wieder Rezepte, Inspirationen. Und auch bei Sarah auf jeden Fall auch gerne. Die hat auch richtig tollen Content. Und ja, ich freue mich riesig, dass du da warst. Wenn du magst, lass eine Rezension da. Das ist dieses Amazon-Prinzip. Wir folgen gern Menschen, die schon gesagt haben, dass Dinge gut sind. Also scroll super gern einmal nach unten und rezensier den Podcast, wenn du magst. Würde ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn du schreibst, ob dir das hilft und wirklich die Rezension auch öffentlich da lässt. Mich erreichen so viele Nachrichten. Und ich würde mich so freuen, wenn du das, ja, teilst. Dann lesen das noch andere Menschen und hören rein und teilen den Podcast. Und ja, das wollte ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube, nein, ihr Lieben. Ich umarme euch. I wish you einen ganz, ganz schönen Valentinstag. Falls das für euch überhaupt eine Relevanz hat, falls nicht, auch okay. Und den Valentinstag kann man natürlich auch für sich feiern, dass es einen selber gibt. Finde ich auch nicht schlecht. Also, ihr Lieben, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.